Ich war vor einigen Jahren eingeladen in Krelingen, vielleicht kennt ihr einige, eine oder andere das, ein geistliches Rüstzentrum. Und da hatten verschiedene Missionswerke ausgestellt und ich war beauftragt, den Dienst von Bezer Shalom, Evangeliumsdienst unter Juden, vorzustellen. Dann kam in der Pause eine ältere Dame zu mir an dem Bücherstand am Tisch und sagte, was soll das eigentlich, was Sie hier machen? Das ist doch so eine sinnlose Sache. Die Juden sind nach wie vor unser Problem. Und wenn ich das sehe, dass die Juden den Palästinensern das Land wegnehmen und durch die ganze Geschichte, die Juden haben uns nur Probleme gemacht. Und sie werden natürlich für ihren Job bezahlt, deshalb stehen sie hier. Ich sage, liebe Frau, wissen Sie, was Sie sagen? Haben Sie keine Bibel zu Hause? Lesen Sie nicht in der Bibel? Lesen Sie mal Römer 9 bis 11, dann müssen Sie eigentlich einen anderen Eindruck haben. Und sie hat also ganz strikt verneint, hat gesagt, das interessiert mich nicht, also Juden und weg mit den Juden. Ganz krass. Und jetzt kann man sagen, ist das ein Einzelfall? Nein, leider nicht. Wir erleben auch in den großen Kirchen und auch in freie Gemeinden, auch in Baptisten, Mennonitengemeinden, auch in russlanddeutschen Gemeinden, es tut mir leid, dass ich das einfach so sagen muss. Es schmerzt mich sehr und Jesus auch. Christlicher Antisemitismus. Ich glaube aber oft, dass Christen nicht wissen, was sie eigentlich tun in dieser Sache. Wenn sie auch alles richtig machen. Aber an dieser Stelle irren viele Christen. Es ist einfach scheinbar so eine Decke, wie auch über dem Judentum ist für Jesus, aber auch über viele Christen in Bezug auf Israel. Spurgeon hat einmal gesagt, den kennen wir alle, der große Erweckungsprediger in England, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer was falsch ist. Predigst du die Wahrheit, ist sie nicht neu. Aber predigst du etwas Neues, dann ist es nicht die Wahrheit. Denn dieses Buch ist unveränderlich und bleibt es auch, ein für alle Mal. Ich möchte uns heute mitnehmen, in einem Predigttext, Römer 11. Wir können das an der Leinwand mitlesen und mein Thema ist Israel und die Gemeinde. Was hat das mit meiner Heimatgemeinde hier vor Ort in Bonn zu tun? Ich denke sehr viel. Vielleicht mehr, wie wir im Augenblick annehmen. Römer 11, Verse 1, 2 und 11 bis 26. Ich mache also nur einen Ausschnitt und werde mich auf ein paar Punkte konzentrieren, schwerpunktmäßig. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Also das schreibt Paulus. Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden, aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist, und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen, du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind. die Güte, also auch die Gnade, kann man sagen, Gottes, aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden? Und achtet bitte auf dieses Wort, in ihren eigenen Ölbaum. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verschweigen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Soweit, der Priester. Gott teilt die ganze Menschheit in zwei Gruppen ein, in Juden und Nichtjuden oder in Juden und die Nationen oder Juden und die Heiden oder auch in der Luther-Übersetzung die Griechen, ein für alle anderen Völker. Gott sagt, es gibt für ihn zwei Völker. Das heißt nicht, dass es nicht die verschiedenen Nationen gibt. Das meint die Bibel damit nicht. Nein, aber er teilt sie grundsätzlich ein. Juden, das Volk Gottes, er von ihm selbst erwählt, ist gewachsen vom ersten Mann, Abraham, der erste Gläubige. Es wächst ein Volk für Gott, wo die erste Person schon gläubig ist. Das ist einzigartig. Das gibt es unter keinem Volk der Erde. Und die anderen sind die Goyim, die Heiden. Das halten wir erstmal fest. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Rom im Jahre 55, 56 nach Christus wahrscheinlich aus Korinth geschrieben. Warum? Wenn wir diesen ganzen Römerbrief von vorne bis hinten lesen, ist das hochinteressant. Wir können merken, dass es in der Gemeinde in Rom, Rom war damals die Weltmetropole, es lebten sehr, sehr viele Juden in Rom und es gab eine jüdische, christliche Gemeinde, eine messianische Gemeinde, Juden, die an Jesus glaubten. Und in dieser Gemeinde kam es zu Unverhältnismäßigkeiten, denn durch die Predigt der Juden, durch die Apostel, der Jünger, kamen immer mehr Nichtjuden zum Glauben an Jesus Christus. Und die Zahl der Jünger aus den Heiden wuchs, wurden immer mehr und mehr und mehr. Und wir kennen das ja auch aus unseren Gemeinden, wenn plötzlich Menschen aufstehen, die Macht ausüben, die nicht mehr dienen, sondern die herrschen wollen. Und so geschah es auch hier in dieser Gemeinde in Rom. Die Heidenchristen haben sich überhoben über die Juden. Sie haben mit anderen Worten gesagt, wir lassen uns von euch nichts mehr sagen. Wir sind in der Mehrzahl, wir stellen die Leiter. Ihr seid die Juden und wir bestimmen. Und deshalb geht Paulus hier auch so ganz explizit auf diese ganzen einzelnen Sachen ein. Aber da werden wir gleich mehr zu hören. Vorweg gesagt, Israel und die Gemeinde ist mein Thema, aber heute das Volk Israel und die Nation Israel ist nicht mehr die Gemeinde Gottes. Im Alten Testament war das ganze Volk Israel die Gemeinde Gottes. Als Israel aus Ägypten auszog durch die Rettung Gottes, Rettung durch das Blut des Lammes, ihr kennt die Geschichte, und dann zog das ganze Volk Israel, man sagt ungefähr 3 Millionen Menschen, aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit. Und das war die Gemeinde Gottes, vom Säugling angefangen, vom Jungen, der am 8. Tag beschnitten wurde, normal, bis zu dem ältesten Mann, der vielleicht 80 oder 90 Jahre alt war. Das war die Gemeinde Gottes. 2. Mose 35, 1. Es gibt auch nur eine göttliche Gemeindeordnung. Gott hat nie mit anderen Völkern einen Bund gemacht, eine Gemeindegrundlage. 4. Mose 15, 16. Einerlei Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch und für den Fremdling. Also das heißt auch für die Menschen, die sich für Gott interessieren, die nicht Juden sind. Die nächste Folie. Aber Gott, hat sich Israel abgewandt? Wie ist das? So denken viele. Aber dieser alte Bund, das Alte Testament, ist nicht mehr so präsent, wie wir es eigentlich in der Tora lesen. Jeremia, der schreibt schon davon, es wird also eine Zeit kommen, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda, da war das Reich Israel geteilt, im Nordreich und Südreich, aber er fasst es hier schon wieder zusammen, mit ganz Israel, mit den 12 Stämmen, einen neuen Bund schließen. Und als wir feiern ja alle in unseren christlichen Gemeinden das Abendmahl, ihr kennt das. Und desgleichen nahm er auch, also Jesus, den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da erfüllt sich diese Stelle von Jeremia 31. Es wird also einen neuen Bund, ein neues Testament geben, wo das Alte nicht mehr an erster Stelle steht. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und Gott hat diesen Bund, das müssen wir einfach verstehen, nicht mit den Heiden geschlossen, mit den Nationen, sondern mit den Juden. Alle Bündnisse hat Gott mit den Juden geschlossen und nicht mit den Heiden. Auch der neue Bund, wir sagen das oft, das ist der christliche Bund. Aber er hat ihn nicht mit den Heiden geschlossen, sondern mit Israel hat er diesen Bund, mit ganz Israel hat er diesen Bund geschlossen. Und wir sind erst mit dazugekommen, erst später, durch die Gnade. Also halten wir fest, Israel im Neuen Testament ist nicht die Gemeinde Gottes. Nur die an Jesus gläubigen Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben, die Buße getan haben, die gehören in diesem neuen Bund durch das Blut von Jesus, durch die Vergebung der Sünden. Und hier gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Jeder braucht diese Erlösung durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Juden als ganze Nation, die nicht an Jesus glauben, gehen verloren. Sie gehen verloren und Jesus hat geweint. Jesus hat gejammert über sein Volk. Hättet ihr doch erkannt diese Zeit, er hat geweint. So haben ihn die Juden ans Herz gelegt. Und wie ist es bei uns? Wo Jesus sagt, die Juden zuerst. Und wir kümmern uns eigentlich sehr wenig um sie. Gottes Erwählung um der Väter willen, die sind Feinde des Evangeliums, die orthodoxen Juden, die in der Synagoge, aber sie sind Freunde um der Väter willen, in Römer 11, 28. In Römer 9, Vers 4 wird das nochmal bestätigt, die Israeliten sind denen, die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Nehmen wir das mit. Die Israeliten sind denen, die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, die Bündnisse, das Gesetz und der Gottesdienst. Alles und die ganzen Verheißungen. Und das kommt von den Juden über uns, wenn wir nicht eine neue Religion aufmachen. Aber wir haben es mit falschen Lehren in den Kirchen zu tun. Leider, bis heute. Israel und die Gemeinde. Ehelehren in den Kirchen. Das sind meine drei Punkte, die ich kurz ansprechen werde. Ich werde meine Zeit genau einhalten. Ihr Lehren in den Kirchen, nun können wir sagen, die sind weg. Zweitens, zweiter Punkt habe ich jetzt, Israel aus Gottes Sicht und drittens Israel am Bild des Ölbaums. Das werden wir uns gleich mal genau anschauen. Wir werden jetzt einen Augenblick in die Kirchengeschichte eintauchen müssen, um das zu verstehen. Nur in einigen Minuten, in ein paar Sätzen. Wir schreiben das Jahr 325 nach Christus, die sogenannte konstantinische Wende. Kaiser Konstantin hat gesagt, die Juden sind unser Problem, Gott hat die Juden verworfen, auch die Kirchenväter Augustinus, Origenes, die haben das auch gesagt, Gott hat die Juden verworfen. Wieso sind sie zu dieser Meinung gekommen? Das ist interessant, vielleicht hätten wir genauso gedacht. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört durch die Römer. Jerusalem wurde im Erdboden platt gleichgemacht. Dann wurden die Juden zerstreut, 1,1 Millionen Juden kamen um bei der Belagerung durch Rom. 97.000 kamen in Gefangenschaft. 70 nach Christus. 60 Jahre später, 135 Jahre nach Christus, regierte in Rom der Kaiser Hadrian. Und dann gab es in Jerusalem dieses letztes Aufbäumen der Juden, der Bar Kochba-Aufstand. Bar Kochba, ein jüdischer Pionier, der hat eine Armee zusammengestellt aus Widerstandskämpfern Und sie haben gegen die Römer gekämpft. Und auch eine Zeit sehr erfolgreich, aber Rom hat dann die größte Militärmacht aufgeboten in Judäa, die es jemals gegeben hat. Und die Juden wurden, fast alle kamen um, wieder fast an 1 Million, und die restlichen Juden flohen in die Diaspora, über die ganze Ende der Erde. Und dann hat dieser Kaiser Hadrianus einen Beschluss erlassen. Das ist wichtig auch für heute, dass wir das verstehen. Er hat gesagt, Juden sind ab heute tot. Der Begriff Israel wird ab sofort gelöscht, und das Land Israel, was bis dahin noch Israel hieß, heißt ab sofort Palästina. Und das kommt von dem Namen Philistei, und die Philister waren ja immer die Feinde Israels. Deshalb hat Hadrianus diesen, können wir nachlesen in der Kirchengeschichte, diesen Begriff genommen, Palästina. Und der Name Jerusalem wird mit sofortiger Wirkung gelöscht, den soll es nie mehr geben. Und dieser Name heißt Alia Capitolina. Das hat er aber nie aufrechterhalten können. Jerusalem hat nie seinen Namen verloren. Und was auch wichtig ist, es haben immer noch vereinzelt Juden im Land Israel gelebt. Auch durch die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte. So, und nun kommt das Interessante. Dieser Kaiser Hadrianus, der Kaiser Konstantin, wir sprechen von der konstantinischen Wende, hat die sogenannte mit dazu beigetragen, die Ersatztheologie entstehen lassen. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus, die, wie ihr hier seid, eine Gemeinde Gottes, eine Gemeinde Jesus, besteht aus erlösten Menschen, die Buße getan haben, die getauft sind, die an Jesus Christus glauben. Und ihr seid aus der Welt herausgerettet worden in seine Gemeinde hinein. Und hier geschieht jetzt genau das Gegenteil wieder. Hier kommt der Staat wieder in die Gemeinde Gottes hinein. Hier wird sie wieder verwässert. Staat und Religion wird hier wieder verwässert. Und dieser Kaiser Hadrian, er ist zum Christentum, zur katholischen Kirche übergetreten, hat sich taufen lassen durch Besprengung, also nicht durch Untertaufen, und er war Christ. So, und er beruft das erste Kirchenkonzil in Nizäa ein, in der heutigen Türkei. Und wir wollen mal lesen, was da steht. Die Quelle ist bei Eusebius. Die Teilnahme an dem Konzil von Nizäa wurde den jüdischen Bischöfen, es gab sehr viele jüdische Gläubige in den Kirchen, in der katholischen Kirche, sie wurden auf diesem Konzil nicht mehr zugelassen. Sie hatten Hausverbot. Sie hatten keine Möglichkeit, ihre wichtigen theologischen Gründe einzubringen. Sie waren ausgeschlossen. Alle Juden ausgeschlossen. Und jetzt schreibt er, Konstantin August den Gemeinden. Schreiben von Konstantin nach dem Kirchenkonzil von Nizäa 325 an alle Kirchen. Als beim Konzil von Nizäa die Frage des heiligen Festes, das Passafest, aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten. Welche verdorbenen Schufte ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn erblindet sind. Lasst uns auch nicht Gemeinschaft haben mit dem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Lasst uns zurückziehen, meine geehrten Brüder, von dieser abscheulichen Gemeinschaft. Quelle Eusebius von Caesarea und die Juden. Können wir nachlesen. In diesem Brief an die Kirchen etabliert Konstantin, der die Staatskirche gegründet hat, ein antijüdisches Fundament für die Lehre und Praxis der Kirche. Und jetzt können wir sagen, das ist damals so gewesen. Aber wie lebendig das heute in den Kirchen ist, das werde ich Ihnen gleich erklären, wo wir persönlich von betroffen sind, jeden Tag. Er erklärt die Verachtung der Juden und die Trennung von ihnen, dass die einzig wahre Haltung christliche Haltung ist. Die Trennung von den Juden, das ist die christliche Haltung. Es wurde festgelegt, dass der Sonntag nicht mehr, der Schabbat nicht mehr, also der Samstag, wo die Gottesdienste bis dahin noch weitestgehend gefeiert wurden, nicht mehr der Schabbat ist, sondern der Sonntag. Das Passafest wurde abgeschafft und es wurde das Osterfest eingesetzt mit verschiedenen Riten, die wir so in der Bibel nicht finden. Nachher kommt das Weihnachtsfest, es kommen alle Feste, werden nach und nach abgeschafft. Nach Konstantin, sein Nachfolger Theodosius, hat alles vollendet. Auch die Reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, waren alles aus der katholischen Kirche Menschen, die das Evangelium aus der Gnade wieder neu forciert haben. Aber sie waren katholisch und dieses Denken gegen die Juden, das antisemitische Denken, haben sie in unsere Kirchen bis heute voll übertragen. Ich werde das gleich nochmal erklären. Also wir haben voll damit zu tun. Also, was ich jetzt sage, das ist, mich betrifft das persönlich emotional immer sehr tief, wenn ich sage, aber es ist die Wahrheit, alle christlichen Feste sind von Menschen gemacht. Alle. Nochmal, alle. Und die jüdischen Feiertage sind keine jüdischen Feiertage, das wäre auch falsch, sondern es sind die Feste des 3. Mose 23. Und das ist genau das, was die messianischen Juden, die jesusgläubigen Juden uns wieder sagen heute. Und sagen, deshalb kommen wir nicht in eure Kirchen. Ich habe Baptistengemeinden erlebt, russischsprachige Gemeinden, die sagen, wenn die Juden lieb und brav sind, dann sollen sie sich da in die Bank hinsetzen und sich ordentlich benehmen, dann können sie ja gerne kommen. Aber mit ihnen wollen wir keine Gemeinschaft. Überdenken wir diese Sache nochmal ganz neu. 1. Mose 12, 3. Ich will segnen, die dich segnen. Und ich werde verfluchen, das jüdische Volk verfluchen. Das hat also auch in manche christliche Familien, wo so viel Fluch ist. Und wir erleben das immer wieder, dass in der Nazi-Vergangenheit Opa oder die ganze Familie Nazis waren, wo nie Buße drüber getan wurde. Es gibt ganze Ortschaften, braune Ortschaften, wo nie Buße drüber getan wurde. Die heute, die junge Generation, wieder genau in die Fußstapfen der Väter stapft. Das ist nicht harmlos. Das ist der Satan, der das will. Das ist der Feind Gottes, der alles gegen die Juden, gegen Israel. Die Juden sind genauso sündig wie du und ich. Sie brauchen genauso viel Jesus-Liebe und Vergebung wie du und ich. Es gibt keinen Unterschied. Aber die Juden sind von Gott erwählt und Gott hat das nie verändert und er tut das auch nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen, um was geht es hier. Also die Irrlehre in den Kirchen, die Ersatztheologie. Die römisch-katholische Kirche hat damals gesagt, Gott hat die Juden verworfen und wir sind das neue Israel. Die römisch-katholische Kirche. Und vor 2 Jahren war ich auf einem großen Israel, auf einer Israel-Konferenz in Berlin und dann war ein römisch-katholischer Theologe eingeladen. Also versteht mich nicht falsch, ich komme aus der römisch-katholischen Kirche. Und meine ganze Familie ist katholisch. Ich bete seit 27 Jahren für sie, dass sie zum Glauben kommen. Ich liebe die Katholiken. Aber wir müssen gucken, ob die Dogmatik stimmt, die sie uns sagen. Und dann spricht ein katholischer Theologe, ein ganz lieber Mann, ein wiedergeborener Mann. Er studiert am Vatikanischen Stuhl in Rom, Manfred. Ich sage, Manfred, er hat ein gutes Statement gehalten. Er sagt, die katholische Kirche, die tut doch alles für die Juden und der hat sich doch so verändert. Ich sage, Manfred, wo hat die römisch-katholische Kirche die Ersatztheologie widerrufen? Ich beschäftige mich seit 27 Jahren damit, solange ich gläubig bin. Ich würde es gerne wissen, ich habe es noch nie gesehen. Kennst du nicht Nostra Aetate vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Oktober 65? Ich sage, nein, tut mir leid, kenne ich nicht. Lies es. Ich habe mir, wie ich zu Hause war, 10 Seiten, Wort für Wort studiert. Und ich habe die Antwort gefunden. Ich will sie euch zeigen. Sie sagen vieles richtig heute, aber gewisse Sachen falsch. Obgleich die jüdischen Obrigkeit mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder den alten, damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. Und nun kommt's. Gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Genau die Ersatztheologie, die vor 2000 Jahren in Rom festgelegt wurde. Und wenn sie spricht, ist die Kirche das neue Volk Gottes, dann meint sie damit nicht eure Freikirche hier in Bonn und dann meint sie auch nicht die evangelisch-lutherische Kirche, sondern dann meint sie nur die römisch-katholische Kirche. Und so ist die Ersatztheologie noch vollkommen da, sie hat ein vollkommen falsches Bild von Gottes Heilsplan mit Israel. Die größte Irrlehre, wo wir es mit zu tun haben. Und eine Mogelpackung nur mit einem anderen Etikett. So, dann gibt es eine zweite Irrlehre, die ist genauso gefährlich. Israel ist schon beim Vater. Damit haben wir in Osnabrück so dramatisch zu kämpfen. Es gibt das sogenannte jüdisch-christliche Gesellschaften. Da sitzen aus allen Kirchen Vertreter mit den Juden aus der Synagoge zusammen und sie haben ein Dogma. Juden darfst du nicht das Evangelium bringen. Jeder, der Juden missioniert, ist ein Verbrecher. So benennen sie mich auch. Also wir sind die Verbrecher, die Juden das Evangelium bringen. Und ich will euch mal ein Zitat sagen von einem messianischen Juden aus Israel. Er hat gesagt, euch deutschen Christen, ich möchte euch eins sagen, dass ihr damals geschwiegen habt, wie unser Volk in den Konzentrationslager gebracht haben. Oder ihr habt weggeguckt, zumindest geschwiegen, bis auf wenige Ausnahmen. Es gab Ausnahmen, gab es. Aber ihr habt den Mund gehalten. Und jetzt sind wieder so viele Juden in Deutschland. Und ihr bringt ihnen nicht das Evangelium. Ist euch klar, dass die Juden in die Hölle gehen? Und die Hölle ist schlimmer wie Auschwitz. Das hat gesessen. Das hat mich getroffen. Also die große Irrlehre in Kirchen, Juden brauchen sich nicht bekehren. Darum ist Jesus doch gekommen. Wie sieht Gott die Sache? Der Vater, unser himmlischer Vater, er sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, 22. Oder Micha 7, 20. Du wirst Israel die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann können wir ganz sicher sein. Er braucht gar nicht schwören. Auch ohne Schwur ist sein Wort wahr und bleibt wahr. Er ist wahrhaftig und er hat uns alles gesagt, was noch kommt. Die zweite Sache, Israels Sicht aus Jesus seiner Sicht, des Sohnes Gottes. Wir kennen die Stelle aus Matthäus 15, 24. Da kommt eine heidnische Frau zu ihm und sagt, Jesus, befreie mein Töchterchen von einem bösen Geist. Und was sagt Jesus? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Aber sie lässt nicht locker. Sie betet und bittet ihn. Und letztlich erbarmt sich Jesus und befreit die erste heidnische Frau, das Kind, von einem bösen Geist. Und eine andere Stelle, Lukas 19, wer in Israel von uns war und dann vom Ölberg herabguckt auf das goldene Tor, was ja heute noch zugemauert ist, wo ein muslimischer Friedhof davor gemacht ist, damit Jesus dann in Zukunft nicht wieder rein kann. Aber ich glaube, er hat gute Wege, er wird das schon finden, er weiß, wie er das macht. Und da hat Jesus gestanden, da steht eine kleine Gedenktafel, Dominus Flevit, der Herr weinte. Der Herr weinte. Über die Juden. Und jetzt als dritten und letzten Punkt, Israel und die Gemeinde am Beispiel des Ölbaums. Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Warum bist du gerettet worden? Warum hat Jesus dich gerettet? Steht hier. Warum? Damit du Juden retten sollst. Den Heiden ist das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern soll. Ist uns das eigentlich klar, was da steht? Also mich hat es durchschossen, wie ich das verstanden habe. Das hat mir ein messianischer Jude gesagt. Und ihr Lieben, wenn die Juden uns das Evangelium nicht gebracht hätten damals, niemand wäre hier gläubig in diesem Raum. Das Evangelium ging aus von Jerusalem, über Judäa, Samarien, to all nation, zu allen Nationen. Wo? Von den Juden ging das aus, von Jerusalem. Nicht von Bonn, nicht von Moskau, nicht von Berlin und nicht von Peking und New York, sondern von Jerusalem. Jerusalem ist diese Stätte des Schaloms. Das Heil kommt von den Juden. Paulus war Heidenmissionar. Und er sagt uns, oder wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, was tat er, wenn er in ein neues Dorf kam? Zuerst, wo ging er hin? In die Moschee? Die gab es leider, Gott sei Dank noch nicht damals. In die Synagoge, zuerst zu seinem Volk. Er rettete viele und wenn sie das Wort annahmen, blieb er lange da, er predigte. Und wenn sie das Wort ablehnten, ging er weiter zu den Heiden. So, die Wurzel, das Geschlecht Davids, Offenbarung 22, die Wurzel sehen wir nicht. Jesus, wir sehen ihn nicht, aber er ist hier, er ist mitten unter uns. Wir sehen ihn nicht, er ist da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Aus dieser Wurzel, aus Jesus, ist Israel entstanden. Er ist die Wurzel. Die, der Stamm, das sind die Erzväter, das sind die alle Gläubigen des Alten Testaments. Abraham war schon kein Werksgläubiger, er war gerecht gesprochen, weil er glaubte. Und viele Juden haben damals, sie waren gerecht und die Propheten, weil sie glaubten, gottesfürchtig waren und glaubten und nahmen das Wort Gottes ernst. Und die Krone, dies ist ein edler Ölbaum, ein Bild aus Jerusalem. Ein edler Ölbaum, das heißt, er bringt viele Früchte, die leckeren Oliven, ist ein Beispiel, ein Zeichen für Reichtum, für Öl, für Essen und alles Mögliche. Und wenn du einen edlen Ölbaum umsägst, der schlägt aus der Wurzel wieder aus. Du kannst ihn praktisch fast nicht umbringen. Und dies ist ein sehr alter Baum, das kann sein, dass er sogar schon zu Jesu Zeiten da gestanden hat. Und die Zweige, die wir da sehen, das sind alles Juden, die da dran sind. Vom Stamm angefangen, auch von der Wurzel, Jesus, der Menschensohn, der Sohn Gottes, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und er hat die Gemeinde entwickelt. Es ist seine Gemeinde, seine Gemeinde. Sie besteht aus gläubigen Juden an Jesus und aus allen Völkern und Sprachen. Das ist die neuzeitliche Gemeinde Gottes. So, und nun geht das nächste Bild. Gott geht bei und bricht aus diesem edlen Ölbaum, hier ein Fensterbild, Gott bricht diese Zweige heraus. Warum? Weil sie Jesus abgelehnt haben, weil sie nicht geglaubt haben. Und nun nimmt er uns aus einem wilden Ölbaum, alle nichtjüdischen Völker, ist ein wilder Ölbaum. Und Paulus schreibt, gegen die Natur. Was heißt das? Eigentlich wird eine wilde Wurzel genommen von einem wilden Ölbaum, der wird abgeschnitten und dann wird ein edler Ölzweig da drauf gepflanzt, veredelt. Das ist eine natürliche Veredelung. Und hier ist es gegen die Natur, ein edler Ölbaum von der Wurzel gewachsen durch den gläubigen Abraham und so weiter, durch die Erzväter und durch die gläubigen Propheten und alle, die glaubten im Alten Testament. Und dann sind es die Neuen oben in der Krone als Pfingsten, die ganze, auf einen Schlag 3000 Juden zum Glauben kamen, die werden wir alle in dieser Krone finden. Aber die Juden, die gesagt haben, an Jesus glaube ich nicht. Die hat er rausgebrochen, da liegen sie auf dem Boden, abgeschnitten vom Saft der Wurzel. Und nun nimmt er uns aus diesem wilden Ölbaum gegen die Natur und pfropft uns in dem edlen Ölbaum Israels ein. Und nun haben wir aus den Heiden, egal aus welchem Volk, aus welcher Sprache, Anteil am Saft der Wurzel, Anteil am Saft des Evangeliums, an dem lebendigen Wasser, was uns das Leben schenken kann, nur durch Jesus. Verstehen wir, das ist ganz entscheidend wichtig. Die neutestamentliche Gemeinde des neuen Bundes besteht aus, und das ist wichtig, nicht aus Christen und die paar messianischen Juden, sondern aus gläubigen Juden, auch wenn es weniger sind, und aus allen Völkern und Sprachen. Was ist aber jetzt, wenn wir in unserer Gegend nicht keine Juden haben? Wir feiern dann unsere Gottesdienste so weiter. Okay, dürfen wir auch. Aber Gott will die Einheit, eine Gemeinde. Es gibt geistlich nur eine Gemeinde. Und seitdem wir die Juden aus der Kirche rausgeschmissen haben, das war die Grundlage für die Spaltung der Kirche, das war die Grundlage für die verschiedenen, vielen, vielen, tausenden christlichen Denominationen, die wir heute haben. Weil die Grundlage nicht mehr da ist. Und jetzt gehen die Juden bei, das messianische Judentum, was übrigens weltweit sehr stark wächst, und bringen das wieder auf den Punkt und sagen, wir kommen nicht in eure Gemeinden, weil ihr Teile der Dogmatik der Heiligen Schrift verfälscht habt. In Römer 3, Vers 1 und 2 sagt Paulus, da stellt Paulus eine Frage, wieder an die heidenchristliche Gemeinde in Rom. Hat das eigentlich einen Vorteil, Jude zu sein? Und dann gibt er die Antwort und sagt, ja, sehr viel. Warum? Uns ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und damit meint er die Juden. Uns hat Gott, zu uns hat er geredet und wir stellen das wieder richtig, ob euch das gefällt oder nicht. Deshalb betet dafür, um die Einheit. Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, gebetet, Vater, ich will, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Gott will keine 20.000 verschiedenen christlichen Denominationen. Eine Gemeinde. Und die sich heute für diese eine Gemeinde hält, predigt ein falsches Evangelium, das nicht rettet. Und das ist gefährlich. Und die zieht die Ökumene. Und auch aus vielen Freikirchen ziehen immer mehr Gemeinden in die Ökumene. Nur davor warnen, tut das nicht. Denk daran, die Wurzel trägt dich, Jesus trägt dich. nicht umgekehrt. So, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt haben wir keine Juden in unserer Gemeinde. Wünscht Jerusalem Frieden, bittet für Jerusalem. Hier ist der explosivste Ort der ganzen Erde, da, wo der heutige, wo der Felsendom steht. Wir sehen, wir reden heute von global, überall global wird gedacht, nicht mehr national, sondern global. Und wir wissen, es wird einer kommen, der sich da mal reinsetzen wird in einem Tempel und der heißt der Antichrist. Und er wird mit Israel einen Bund schließen. Das heißt, Israel wird auf ihn reinfallen. Die Staatsführung und die religiösen Führer Israels, die werden ihn nicht erkennen, dass er ein Verführer ist. Und er wird sich hier reinsetzen und sein Reich wird 7 Jahre dauern, wir wissen das. Und dann wird Jesus sichtbar wiederkommen. Wo? Nach Jerusalem. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und alle Gläubigen, die heute mit an Jesus glauben, ob Juden oder Nichtjuden, werden mit ihm wiederkommen, alle Heiligen. Und wir werden mit ihm regieren, 1000 Jahre auf dieser Erde. Von wo? Von Jerusalem. Wie das im Einzelnen geschehen kann, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich denke, Jesus hat das voll drauf. Also er hat eine super Logistik. Also er kriegt das hin. Also von Jerusalem. Solange Jerusalem keinen Frieden hat, hat die Welt keinen Frieden. Das ist das Zentrum des Schaloms für die ganze Erde. Dann wird im 1000-jährigen Friedensreich von dieser Stelle, vom Tempelberg, da wird der Zion, der Berg Zion wird hoch und erhaben sein über alle Berge. Und von da aus wird das Reich Gottes von den Juden verkündigt über die ganze Erde. Dann wird Gott seinen Plan mit Israel erfüllen. Und dann wird ganz Israel zum Glauben kommen, die das noch überleben. Und deshalb sollen wir für die Juden beten. Und als nächstes Bild noch den Juden das Evangelium bringen. Die Juden zuerst und nicht die Juden gar nicht. Ich möchte euch bitten, tut das. Und ich bin kein Bittsteller. Ich danke euch für die Gabe, die ihr heute gegeben habt für unseren Dienst. In Römer 15 sagt Paulus, ihr Heiden, die ihr auch an den geistlichen Gütern Israels Anteil bekommen habt, es ist auch recht und billig, dass ihr die Juden unterstützt, die messianischen Juden, um dass das Evangelium unter die Juden auch, wir sind Schuldner, sagt er sogar. Will ich gar nicht hören. Die in Achaia, die haben es willig getan. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Und ihr Lieben, ich sage euch, dieser Segen, der kommt doppelt und dreifach auf eure Gemeinden zurück. Wer an die Juden denkt, wer an die messianischen Gemeinden denkt und die messianischen Leiter, die sagen euch heute im Rahmen der jüdisch-messianischen Bewegung, darf ich das sagen, wir haben unsere Hände ausgestreckt zum Frieden. Wir wollen Gemeinschaft mit euch haben. Verachtet uns nicht mehr. Aber habt auch Verständnis, warum wir nicht mit euch sonntags in die Gottesdienste kommen. Verurteilt uns deswegen nicht. Gott stellt wieder her, was in 2000 Jahren verändert worden ist durch Christen. Und das letzte Bild. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 10, 16, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Es ist noch nicht da. Wir stehen heute in diesem Prozess. Achtet darauf, was unter den Juden geschieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich fasse nochmal zusammen. Römer 1, Vers 16. Die Juden zuerst. Wir haben es in unseren Gemeinden mit Irrlehren zu tun, die bis heute brandaktuell sind, die nur ein anderes Etikett haben, aber mit der gleichen Macht und Kraft und Gewalt, was da sich dahinter verbirgt, da dürfen wir nicht mitmachen. Segnet die messianischen Gemeinden und ich würde euch würde bitten, vielleicht ist das möglich, wenn ihr am Sonntag Fürbitte haltet, das mit einem oder zwei Verse für die messianischen Gemeinden in Deutschland und weltweit zu beten. Das ist ein Segen, der auch auf euch zurückkommt. Und das Letzte, die Einheit der Gemeinde Jesu tragt dazu bei, durch Frieden, geht auf die Juden zu und verachtet sie nicht, schließt sie nicht aus. Und dieser Segen, der sei und komme voll und ganz auch über eure Gemeinde. Amen. Wir wollen noch ein Lied singen. Hinnehmer